So, Leute, ich bin mal noch eine Stunde da. Naja, vielleicht sogar ein bisschen länger. Eineinhalb Stunden. Aber ihr wisst ja, 22 Uhr, Boomer müde, Boomer Bett, Boomer schlafen und so weiter und so fort. Moin Max, moin Films, alle am Start. Hogu. Kein Stream, ja, ich habe nichts geplant heute. Gar nichts. Wir können ein bisschen schwätzen, wir können vielleicht noch das ein oder andere Video gucken. Wait a minute. Ah, wollte gerade sagen, da fehlen doch noch ein paar Tabs. Ja, nice. Schön, dass du da bist. Ich bin aber nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden on. Dann gehe ich pennen. Hast du mal was mit Laura gemacht? Ja. Hab ich. Ich glaube, sogar im Stream. Ja. Guck mal. Vor 4 Jahren. Haben wir mit Laura was gebaut. Ja, siehst du hier? Ja, vor 4 Jahren haben wir was damit gebaut. Also ja, habe ich auch schon ohne Stream gemacht. Aber ich habe aktuell nichts im Einsatz, was Laura verwendet. Nee, habe ich nicht. Welches Gateway? Gar kein Gateway. Ich habe Point-to-Point-Kommunikation gemacht. Zwischen zwei selbstinstallierten Laura-Kisten. Gar kein Gateway. Nein. Habe ich mir nicht gekauft. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Bin mir nur am Überlegen, ob ich nicht, vielleicht lieber sogar auf dem Emulator spielen soll. Wenn das gut funktioniert. Einfach Auflösung und mehr FPS. Versuche gerade meine Proxmox automatisiert zu professionieren. Moment, den Proxmox-Server selbst automatisch zu professionieren oder eine VM auf Proxmox zu professionieren? Weil den Proxmox-Node aufzubauen, stelle ich mir mit Terraform tatsächlich relativ schwierig vor. Da glaube ich, wäre wahrscheinlich sowas wie Ansible sinniger. Die VM. Ja, du kannst doch bei Proxmox bestimmt das KVM-Interface exposen. Und dann kannst du das Terraform-Modul für KVM verwenden. Domtendo macht's mit Emulat. Wirklich? Das ist doch der Nintendo Fanboy Nummer 1. Der spielt wirklich Emulator auf seinem Channel, ja? Das muss ich jetzt nachgucken, das glaube ich gar nicht. Das ist auf dem.
Unglaublich.
Das ist upscaled auf 4K. Ja gut, hier ist es schlecht zu erkennen. Das könnte genauso gut auf der Switch sein. Das ist upscaled. Keine Ahnung, ob das wirklich... Nee, das ist... Keine Ahnung, ob das auf dem Emu ist. Der wird das doch im Leben nicht auf dem Emu spielen. kann ich mir kaum vorstellen. Weil der ist ja auch ganz dicke mit Nintendo und Nintendo fände das bestimmt nicht geil, wenn irgendwie eines der größten Let's Plays auf dem Emu läuft. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, ich würde es auf jeden Fall in höhere Auflösung und 60 FPS der Switch bevorzugen. Ich finde es auch, wenn man es gekauft hat, überhaupt nicht verwerflich, es auf dem Emulator zu spielen. Die Switch ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt. Naja, was ist hier los? Nix, steht doch im Titel schon drin. Du hast den Prime benutzt, als ich oft... Nice, dankeschön für den Prime-Sub. Oh, ich guck gerade mal, wen haben wir denn hier noch? Wen habe ich noch übersehen? Puzzle Master hat resubscribed. XGollumXXX hat resubscribed. T-Way. Alles nicht gesehen vorhin. Es war auch in der Zeit, wo ich off war. Pogo Subscription. Ja, Leute. Also, ich habe, wie gesagt, nix geplant für den Stream. Wir können zwei Sachen machen. Entweder ihr habt irgendwelche spannenden Themen, Questions oder irgendwas. Wir können uns auch ein paar IT-News-Sachen angucken oder noch ein paar Videos hier aus der langen Watch-History. Ansonsten, was gibt's Spannendes? Diese Woche ist ein Feiertag, also nächste Woche ist ein Feiertag. Ich glaube, der Donnerstag, wenn ich nicht ganz falsch liege. Guck mal, wie kacke der Windows-Kalender ist. Er zeigt nicht mal Feiertage an. Ich glaube, das hier ist ein Feiertag nächste Woche. Das heißt, ich muss tatsächlich eh nur 1, 2, 3 Tage arbeiten. Ja. Feiertage Hessen 2023. Ja, Mai ist das. Das ist Vatertag, oder? Ist das Vatertag? Ich glaube schon. Montag sagt. Warum muss das alles Montag sein? Warum muss Pfingstmontag Montag sein? Kann mir das irgendjemand erklären? Was soll der Mist? Warum ist Pfingstmontag immer montags? Guck mal, vier Feiertage am Montag, wo mir meine 4-Tage-Woche gar nichts bringt. Scammed, Alter. Scammers. Sollen wir Hotfix rausbringen? Ja, aber schleunigst. Ich mach auch das Ticket für auf. Ja, was wäre denn besser gewesen? Montag ist einfach der beste Tag, um nicht arbeiten zu gehen. Montag kommen alle aus dem Wochenende, sind super motiviert, wollen 1000 Sachen machen. Und Freitag ist ein Scheißtag. Freitag macht eh keiner mehr was. Warum? Freitag ist der entspannendste Tag der Woche. Feiertage sind doch egal. Freitag ist der entspannendste Tag der Woche. Warum soll ich da frei haben? Nee, Mittwoch ist auch dumm. Da musst du ja quasi Montag, Dienstag arbeiten, Donnerstag, Freitag. Da hast du ja gar nicht am Stück frei. Nee, Montag ist der beste Tag. Das Dumme ist halt nur, dass so viele Feiertage montags sind. Na gut, irgendwas. Irgendwas ist immer. Aber ich will mich mal nicht beschweren. 4-Tage-Woche ist eh sehr pock. Inklusive Kohle, die es trotz 4 Tage gibt, ist sehr pock. Also ich meine, ich bin wirklich... Also ich müsste eigentlich wirklich rundum zufrieden sein. Bin ich ja eigentlich auch, ja? Ist so nicht so... Bin ich ja. Sag ich ja oft genug, also... Was das angeht, wenn man über einem gewissen Schnitt ist, ist eh alles wurscht. Außer man ist der Hardcore-Karriere-Kreisel-Grinder, dann nicht. Aber ich glaube, keiner von uns ist der Hardcore-Karriere-Kreisel-Grinder, oder? Unter 70 Stunden, ja. Die High-Performer-Grinder-Mindset ist am Start. Aber wenn du so überlegst, habe ich ja eine 70-Stunden-Woche. Überleg mal, guck mal. Ich bin teilweise... Naja, okay, 70 vielleicht ein bisschen. Na, wobei, sag das mal nicht. Es gibt Wochen, da streame ich teilweise 5 Tage, 4, 5 Tage, 3 Stunden. Na gut, da komme ich aber auch nicht auf 70 Stunden. Wow, warum ist das so laut? 80. WTF? Ja, viel besser. Jetzt aber die Musik zu leise. Kackel. So ist okay. Komm in die Gruppe. Das ist out. Ich sehe total wenig solcher Komm in die Gruppe Scam Werbung Dinger irgendwo noch. Oh, Leute, ich bin jetzt schon müde. Schlimm. Also, du hast mittlerweile 2460 Stunden gestreamt. Das heißt, das wären 308 Arbeitstage. Krass, oder? Aber das in 5 Jahren. Wie findest du eigentlich, wenn Leute so tun, als ob Aufgaben viel weniger Zeit gebraucht haben? Also, du hast 20 Stunden gebraucht, du tust deinen Chef so, als ob das nur 10 Stunden waren. Ich kenn's ehrlich gesagt nur umgedreht, dass Arbeit künstlich aufgebläht wird, was mehrere Gründe haben kann. Ja, zum einen, dass man genug Luft hat, andere Sachen zu machen und einfach ein bisschen entspanntere Planungssachen hat und es oftmals weniger Stress gibt, wenn man nur eine Sache einplant und die dann auch macht, anstatt 5 Sachen einzuplanen, davon nur 4 zu schaffen. Also insofern, ich kenne ehrlich gesagt hauptsächlich den umgedrehten Fall, dass im Business-Umfeld so die Aufgaben extrem aufgeblasen werden, so einfache Sachen werden so getan, als dauert es ewig. Aber ansonsten, warum sollte man das denn machen? Was genau ist der Vorteil davon, das so zu machen? Außer, dass man das nicht richtig anerkannt wird, wie viel Arbeit man reinsteckt. Und im Zweifelsfall noch doof gefragt wird, ja, was machst du denn eigentlich die ganze Zeit? Gut, ich meine, man hat den Vorteil, vielleicht kann man mal kurz besonders schlau erscheinen beim Chef. Aber in der Regel interessiert die überhaupt nicht, wie lang das gedauert hat, wenn es im Rahmen ist, sondern nur, dass es am Ende funktioniert. Ja, weiß nicht, habe ich jetzt so bewusst noch nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne nur den umgedrehten Fall. Ich meine, was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist zu sagen, ah, ich weiß, wie das geht, das ist easy, ich mache das mal schnell und dann dauert es 5 Tage. Und das habe ich am Anfang nicht gemeint mit schnell. Mit schnell meinte ich 2-3 Stunden. Aber man verschätzt sich da selbst manchmal ganz gut. Oftmals, weil halt noch mehr dranhängt als so die eigentliche Technik. Ja. Nee, aber hierzu habe ich jetzt gar keine konkreten Erfahrungswerte. Quasi, wenn es welche gibt, die das runterspielen. Ich habe 20 Stunden gearbeitet, ich habe nur 10 gebraucht. Weiß nicht. Kommt das bei dir öfters vor? Oder? Ja, wahrscheinlich, sonst würdest du nicht fragen. Bin ich eigentlich taktisch auch nicht sonderlich geschickt. Ja, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, weil dann zum Beispiel gefragt wird, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Stell dir mal vor, du bist für 40 Stunden verplant und du bist auch 40 Stunden am Schaffen und erzählst immer, ich bin in 10 oder 20 Stunden fertig. Dann wirst du im Zweifelsfall irgendwann noch blöd gefragt, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Der Kamelflüsterer ist am Start. Pog. Ja, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen als pauschale Aussage ein bisschen zu extrem, aber im Business Enterprise Umfeld ist das eine realistische Sache, da werden Sachen echt gerne aufgebläht. So nach dem Motto, eigentlich eine Sache von 2-3 Tagen sich mal intensiv damit beschäftigen. Das Problem ist, dass du vor lauter Mieten und Kontext-Switchen im Kopf kaum 2-3 Tage am Stück hast. Da kann es am Ende durchaus mal 2-3 Wochen dauern. Das ist leider im Enterprise-Umfeld so, was auch der Grund ist, warum viele große Unternehmen so wahnsinnig ineffektiv sind. Weil die unter anderem zu viel mieten und zu viel kleinteilig Sachen an alle Leute verteilen, sodass du permanent am Umdenken bist zwischen unterschiedlichen Tasks. Das ist eigentlich das, was so Produktivität killt. Wenn du an 10 Sachen denken musst und immer mal wieder zwischendrin einen Anruf zu einem anderen Thema oder einen Teams-Message beantworten musst zu einem anderen Thema, mieten musst zu wieder einem anderen Thema, irgendwelche Dailies hast zu einem anderen Thema. Wie läuft es eigentlich auf der Pepo-Fett-Skala? Ich habe mich heute Morgen gewogen. Ich habe abgenommen wieder. Ich hatte ja vorher so ein halbes Kilo wieder zugenommen. Auf morgen so um die 93. Und heute Morgen habe ich mich was hatte ich heute Morgen an? Eine Hose und ein T-Shirt. Und da hatte ich wieder 92,3. Also würde ich sagen, knapp unter 92 wieder. Also ich habe jetzt das, was ich zugenommen habe, habe ich wieder abgenommen und noch ein bisschen mehr. Und einfach durch auf jeden Fall wieder regelmäßig laufen. Was ich so die ersten paar Wochen neue Arbeit ein bisschen vernachlässigt habe. Da hatte ich abends oftmals keinen großartigen Bock, jetzt die 1,5-Stunden-Runde zu machen. Und vielleicht mal mittags ein bisschen weniger Kekse gefuttert. Aber ansonsten ist es wieder so wie vorher, so wie vor 2-3 Monaten und vielleicht sogar ein paar Gramm weniger. Also ich hoffe echt, dass es in nächster Zeit endlich mal unter 90 ist. Also unter 90 ist ja nach wie vor das Ziel, was ich in nächster Zeit packen will. Ob ich es packe, keine Ahnung. Fehlt mir das High-Performer-Grinder-Mindset. Wie groß bist du? 1,74. Also ist immer noch Pepo fett. 92 bei 1,74. Aber nicht mal so fett wie 107. Quick Muffs. Hast du nach der Ausbildung vom Physi eine Weiterbildung gemacht? Nee, warum? Ich habe ganz normal gearbeitet. Doch Weiterbildung genug. Du meinst jetzt, ob ich irgendwelche... Oh, mich juckt's. Du meinst jetzt, ob ich irgendwie, keine Ahnung, noch Zertifikate und so Zeug gemacht habe? Nee, habe ich nicht. Das einzige Zertifikat, was ich habe, ist ein CCNA und das ist noch von der Ausbildung. Das ist wahrscheinlich schon längst abgelaufen. Ich glaube, die gehen ja nur 3 oder 5 Jahre. Außerdem juckt das niemand, ob du ein CCNA hast oder nicht. Jeder hat einen CCNA und so kompliziert ist es auch nicht. Und ja, Cisco Netzwerk Equipment gehört jetzt auch nicht zum täglichen Aufgabenfeld von jedem. Also ist es relativ irrelevant, ob ich den habe oder nicht. Ansonsten, nee, habe ich nicht. Ich habe ein paar Schulungen gemacht, also ich habe einen Azure, ich habe so ein paar Azure-Kurse gemacht, also Kurse meine ich jetzt nicht irgendwelche Online-Sachen, sondern schon mit Microsoft-Trainern, also offizielle Microsoft-Schulungen zu Azure habe ich ein paar gemacht und fällt mir gerade sonst nichts ein. Bestimmt noch das ein oder andere, aber jetzt nichts Fortbildung in Form von, wir machen ein Zertifikat oder irgendwelche höheren Abschlüsse noch oder sonst was. Nee, habe ich nicht. Ja, das ist immer nicht verkehrt. Ich meine, guck mal, wir haben hier im Stream so viel gemacht, auch so viel, was nichts mit meiner täglichen Arbeit zu tun hat, ja. Vom Microcontroller bis Frontend-Programmierung. Und Leute, ich habe schon die ein oder anderen Sachen mal gut brauchen können, dass ich mich damit ausgekannt habe. Letztens konnte ich beispielsweise in einem Meeting auf der Arbeit glänzen, weil ich wusste, was Client-Side-Hydration ist. Ihr erinnert euch, Server-Side-Rendering, State einpacken, rüber an Client schicken und da weitermachen. Also das, was wir mit SvelteKit und sowas schon mal im Stream gemacht haben, ist mega agile, ist das. Habe ich das erklärt, das fanden alle nice. Wo sie sich dann auch gefragt haben, warum weißt du das als Linux-Admin eigentlich? Tja. Weil Five hat Twitch-Stream. Zu viele Twitch-Subscriber für zu hohen IQ. Hat keiner gefragt. Wie bist du zum Programmieren gekommen? Hast du dich damit schon vor der Ausbildung? Ja, habe ich. Ich habe schon immer gerne programmiert. Was heißt schon immer? Das ist nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und gesagt habe, Alter, lass mich programmieren. Aber schon lange. Also auch schon eine ganze Weile vor der Ausbildung. Also ich habe angefangen mit C-Sharp damals. Und Python 2.3 oder 2.2 oder was auch immer damals aktuell war. Da hatte ich so ein dickes, graues Python-Buch. Und ich habe dann nach einer Weile angefangen, mich ein bisschen mit C-Sharp, .NET und Windows Desktop-Anwendungen auseinanderzusetzen. Weil ich fand es damals irgendwie spannend, Windows Desktop-Anwendungen zu machen. Und ich habe das mit diesem C-Sharp-Buch damals gelernt. Allerdings nicht mit der 2002er Edition, sondern mit der, keine Ahnung, 2003 Edition oder so. Also ich weiß, als ich angefangen habe mit .NET damals, da war .NET 2, .NET Framework 2 gerade ganz aktuell und neu und super advanceder Scheiß mit Generics und sowas. Das dürfte so 2003 irgendwie in dem Dreh rum gewesen sein. Und Ausbildung habe ich ja erst Jahre später gemacht. Also es hat mich damals schon interessiert. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Anwendungsentwickler sich ein bisschen damit beschäftigen sollte, wie sieht's aus mit Cloud-Architektur, wie sieht's ein bisschen aus mit Linux, mit dem Betreiben der Anwendungen, die man gebaut hat, ja, mit dem Bereitstellen von Datenbanken, Message Queues und sonstigen Geschichten. Und jeder Admin, egal ob Windows oder Linux oder auch jeder Cloud-Architekt, und hast du nicht gesehen, sollte sich ein bisschen mit Anwendungsentwicklung und Programmieren beschäftigen. Es ist einfach von unschätzbarem Vorteil, wenn man sich besser, so quasi, wenn man dann auch irgendwelche Meetings hat oder irgendwie sich überlegen muss, wie machen wir das jetzt am besten von der Architektur her, wenn sich ein bisschen dann reinversetzen kann in die jeweils andere Seite und weiß, okay, was könnte es da für Probleme geben. Und natürlich muss man auch sagen, Anwendungsentwickler reden auch viel lieber Klartext oder reden auch viel, wie soll man sagen, lieber mit jemand, wo sie merken, der hat ein bisschen Ahnung davon, wie es ist, sowas zu programmieren. Und Admins reden auch lieber mit einem Anwendungsentwickler, der ein bisschen Ahnung davon hat, wie es ist, Linux zu benutzen. Da kommt man sich einfach schneller näher, ja. Und kann sich auf irgendwas einigen. Also sollten beide Seiten Ahnung haben von der jeweils anderen. Und wer weiß, wenn man so viel Ahnung hat, dass man richtig High IQ alles kann, wird man bestimmt irgendwann mal auch zum Full-Stack bis SecWinDevOps. Falls es sowas gibt. Aber ist nur noch eine Frage der Zeit. Wird ja immer mehr in einen Beruf zusammen gekleistert und sich dann gefragt, wie. Wir finden keinen, der unser Frontend, unser Backend und unseren Kubernetes-Cluster administriert. Was ist da los? inklusive Netzwerkinfrastruktur, Cloud-Infrastruktur und kleinen PCs und noch Support macht nebenbei. Nee, haben wir noch nicht angeschaut. Oder doch? Doch, das haben wir schon angeschaut. Bin Ende des Jahres für einen Monat von der Berufsschule aus in Vancouver. Ist das in Kanada? Ich bin geografisch nicht so fit. Ich glaube, das ist in Kanada, gell? Oder Australien? Nee, aus Kanada, ja. Was glaubst du, wäre etwas, was ich als Wunsch sagen sollte, dass ich lernen möchte? Moment, warum bist du von der Berufsschule in Vancouver? Was ist das für eine Berufsschule? Haben die Schüleraustausch oder wie? Habe ich noch nie gehört. Interessant. Habe ich noch nie gehört. Aber gut, warum nicht? Naja, Enterprise Hardware ist ein sehr dehnbarer Begriff. Das kann alles sein. Da setzen sie dich im Zweifelsfall zum Cobol-Programmieren von einem IBM-Haus. Das würde ich so wahrscheinlich nicht sagen. Aber DevOps-Zeugs ist schon mal nicht verkehrt. Wobei DevOps-Zeug ja auch alles so nichts bedeuten kann. Wollte einen VM-Champ as a Service bauen, der automatisch die neueste Version installiert und im Terminal Notifications sendet, wenn du's. Hat das denn mit dem VM-Champ zu tun? Den Zusammenhang der Software und ob ich streame, erkenne ich jetzt nicht. Aber zu erkennen, ob jemand streamt, ist über die Twitch-API recht einfach, beziehungsweise generell über Browser einfach die Channel-Seite abrufen, easy rauszubekommen. Okay, ja dann, GLHF. Muss ich übrigens gerade mal was gucken. VM-Champ. Ob es da irgendwelche Issues oder sonst was gibt. Oh, no bash completion. Ach, tatsächlich, das habe ich gesehen. Der Fips hat das aufgemacht. Der ist auch gerade im Chat. Das habe ich gesehen, dass es keine bash completion gibt. Ich war bisher zu faul, bash completion einzubauen. Weil ich nicht weiß, wie Bash-Completion funktioniert. ZSH-Completion konnte ich einfach copy-pasten und ein bisschen anpassen. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Bash-Completion aussehen muss. Ja, warum nicht? Ein IT-Konzept kann ja alles sein. Ich mache SSDs anstatt HDDs in die Desktop-PCs. Das kann auch ein IT-Konzept sein. Aber warum nicht? Ich meine, ich persönlich hätte jetzt wenig Bock, längere Zeit nach Kanada zu gehen. Aber sicherlich Geschmackssache. Kannst du mal eine Arch-VM starten mit dem VM-Champ? Hatte letzte Woche eine Kernel-Panic. Okay, weil du es bist, können wir machen. Restart Docker, nur mal auf Moment, Docker? Hä, was mache ich denn? Docker brauchen wir doch überhaupt nicht. Nee, kann ich machen. VM, okay, VM-Champ. Run. Minus, minus OS. Arch. Memory. 2G. Disk. 8G. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Das müsste gehen. Du musst Arch Linux ein bisschen mehr RAM geben, dass das ordentlich booten kann. Ich glaube, 128 oder was ich als Default eingestellt habe, ist ein bisschen wenig. Das dürfte das Problem sein. Ja, scheint zu starten, guck. Na, auf. Wie wär's mal mit Connecten hier? Na. Nee, funktioniert, guck. Das liegt am RAM, ja. Wenn es nicht geht, liegt es höchstwahrscheinlich. Arch Linux bootet auch so langsam, dass es am Anfang eventuell hier einen Timeout kriegt bei Waiting for Network. Da musst du dich danach dann nochmal per SSH connecten, dann funktioniert's. Werden wir gleich sehen. Dass wenn eine Default Bridge erstellt werden muss, dass die VM danach nicht ins Internet kommt. Echt jetzt? Keine Ahnung. So Probleme hatte ich nicht. VM-Champ, SSH. Ja, guck, ist das noch gar nicht gebootet. Arch Linux dauert eine ganze Weile, bis das gestartet ist. Okay, jetzt ist es da. Da guck mal, der SSH läuft immer noch. Kann es sein, dass Arch Linux standardmäßig gar kein SSH mitbringt? Nur mal so blöd gefragt. Könnte das vielleicht sein? Meine Netzwerkadresse haben wir. Doch, geht. Geht. Brauch einfach nur viel zu lang. Nee, ist schon dabei. Ist schon dabei. Das ist ja das Cloud-Image. Hätte mich nämlich sehr gewundert, wenn beim Cloud-Image, beziehungsweise bei diesem, ja, beim VM-Image kein SSH dabei gewesen wäre. Doch, ist dabei. Klappt auch. Ist bloß ein bisschen lahm beim Booten. Oh, alles wieder weg. Ja, also brauchst ein bisschen mehr RAM, dann geht's auch. Ja, aber ist auch gemacht. Gutes. Ich bin gerade am Überlegen. Was wir als nächstes machen können. Wie gesagt, ich muss mir noch wir müssen uns noch KDE fertig angucken und den Mint Mate Desktop. Aber das ist ja nichts Langfristiges. Ich überlege gerade, was wir uns mal als nächstes angucken können. Wenn ich wieder ein bisschen mehr Bock habe auf Linux basteln, auf privat, ja. Muss ja sagen, dadurch, dass ich jetzt einen neuen Job habe und mich da auch mit vielen Sachen beschäftigen muss, ist so meine Aufnahmekapazität, so was neue Sachen angeht, gerade ein bisschen begrenzt. Einfach eine Buchhaltungssoftware entwickeln, welche im Browser aufrufbar ist. Easy. Ja, macht man als Ein-Mann-Projekt nebenbei, gar kein Problem. SAP 2.0 als WebAssembly-Anwendung. Als Ein-Mann-Entwicklungsprojekt. Ja, genau das. Easy. Just Buchhaltungssoftware vorhat. NeoVim. Tatsächlich, das sollten wir uns echt mal langsam angucken. Da hätte ich auch irgendwie Bock drauf, mal ein NeoVim zu customizen. Aber so komplett customizen mit Language-Server und dem ganzen Kram. Wir könnten alternativ auch NV-Chat verwenden. Nein, from scratch. NV-Chat. Warum hat eigentlich NV-Chat nicht irgendwie ein ordentliches Logo irgendeine Art und Weise? Ja, from scratch, ja, machen wir auch. Ich glaube auch nicht. Ich mochte so Vim-Distributionen noch nie, die ganze 1000 Sachen da immer gebundelt haben. Der Warenwirtschaftschamp. Genau darauf hat die Welt gewartet. Vor allem, weil meine Software ja dafür bekannt ist, fertig zu werden und lange maintained zu werden und sowas. Ich meine, guckt euch mal an. Der Fiat-Champ auf GitHub, ne? 14 offene Issues. Okay, die Hälfte davon ist nicht umsetzbar oder nicht reproduzierbar. Aber ich habe aktuell keinen Bock daran weiterzubauen, weil es bei mir einfach funktioniert. Ja, Multiple Cars, dafür gibt es sogar hier schon Pull-Request. Ja, hier gibt es einen Pull-Request für Multiple Cars. Aber Luxusprobleme, der hat mehr als ein Fiat-Auto. Und ich glaube, was aktuell auch nicht geht, ist, dass du einen Fiat und einen Jeep mit dem Add-on gleichzeitig abfragst. Es geht nur ein Hersteller gleichzeitig. Was kann man alles auf GitHub machen? Das sprengt jetzt den Rahmen, hier im Stream was zu zeigen. Zumal ich dir nichts mal zeigen kann, weil ich bin nicht mal eingeloggt. Du kannst auf GitHub mit anderen Leuten zusammen an Software arbeiten. Und deine Software der Welt zugänglich machen. Es gibt übrigens einen Bug bei der neuesten Home Assistant-Version, die ich noch nicht habe, weil ich noch nicht upgraded habe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wirklich an den Fiat-Champ mal ran. In nächster Zeit wieder. Ja, so ist das halt. Wenn ich irgendwas release, das ist, entweder wird das nie fertig und wird erst gar nicht released. Und wenn ich es release, muss ich es weiter maintainen. Hab dann irgendwie nach ein paar Monaten keinen Bock mehr. Ich habe was Game-Entwicklung angeht, habe ich überhaupt keinen Plan. Der steht hier. Den gibt's noch. Der bleibt auch da. Für Emo-Zeug zu spielen. Ja, ja. Der steht hier und der bleibt auch so. Also, der kommt auch nicht weg. Habt ihr Empfehlungen für Seiten, die Logos erstellen? Tatsächlich, ja, habe ich. Und die habe ich auch nur verwendet, weil ich dort eh schon einen Account habe. Guck mal den hier. Der Namecheap Logo Maker. Das ist mega easy hier. Cute Chat App. Oh, continue. Hallo? Ja, choose the style, das ist excellent cute. Oh. Wunderbar. Oh. Continue. Icons. Chat. Oh. Continue. Guck mal, baut es hier ein Logo. Das ist tatsächlich ganz, ganz nice, sowas. Guck mal, das, ohne Mist, das hier wäre doch wirklich ein ganz cooles Logo, oder? Cute Chat und dann so ein Ding. Wobei, der richtige Cute Chat bräuchte ja. Sowas. Sven, Dankeschön für den Sub. Hab morgen Bewerbungsgespräch für Schule über IT-Helpdesk und so weiter. Was? Bewerbungsgespräch für Schule über IT... Das verstehe ich nicht. Du willst dich als Admin bei einer Schule bewerben? Oder du willst dich als Schüler bei einer... Da musst du ein bisschen mehr erklären. Den Satz verstehe ich nicht so ganz. Wie, wo, was, wie bewirbt sich da? Wie gesagt, Spieleentwicklung, keine Ahnung. Nee, habe ich auch keinen Bock. Dein Lieblingsspiel? Das kann ich so pauschal nicht sagen. Ich kann dir, okay, ich sag dir das erste, was mir ins Gedächtnis kommt. Beziehungsweise das Spiel, was, wobei das auch nicht stimmt. Aber zumindest eines der Spiele, die mit den bleibendsten Eindruck bei mir hinterlassen haben über all die Jahre, ist Half-Life. Half-Life 1. Und was ich am längsten gespielt habe und am intensivsten online gespielt habe, ist Dark Age of Camelot als MMO. Aber es gibt noch sehr viele andere Games, wo ich sagen würde, die sind ganz vorne mit dabei. Ja, es gibt auch Super Nintendo-Spiele, wo ich sagen würde, die gehören mit zu den besten Games aller Zeiten. Zum Beispiel Chrono Trigger, falls ihr das nicht gespielt habt und so ein bisschen auf JRPGs steht. Mega nices Game. Ich meine, ist halt ein 16-Bit-Spiel. Viele denken sich dann heute so nach dem Motto, 16-Bit. Wobei ich sage, Gothic war auch ein mega nices Game, ja. Das erste Far Cry, es gibt mega viele geile Spiele. Aber, also das erste, was mir halt so bauchgefühlmäßig einfällt, ist Half-Life 1. Ich kann es übrigens nicht oft genug sagen. Ich finde, dass 16-Bit-Spiele, gerade Super Nintendo-Spiele, echt gut gealtert sind. guckt euch mal PS1, möchte gern PS1 3D-Spiele an versus schöne 16-Bit Super Nintendo-Spiele. Und ich nehme halt 16. Gibt's die hier nicht irgendwo? Tja, keine Ahnung. Also man muss immer, ich finde halt, dass 16-Bit-Spiele, ja, wenn man sich das hier anguckt, ich finde, die sind mega gut gealtert. Muss das ja ungefähr in der Auflösung spielen. Und ich weiß nicht, ich nehme so 16-Bit-Charakter so Emotionen mehr ab als so den ersten 3D-Models. Also, falls jemand von euch noch nicht Chrono Trigger gespielt hat, solltet ihr unbedingt machen. Es ist eines der besten so JRPGs der Super Nintendo-Ära und meiner Meinung nach mit das Beste, was eigentlich je in diesem Genre produziert wurde. Ich bin Schüler und muss mich bewerben, um Schule weiterzumachen. Ja, aber wo musst du dich bewerben? Weil du musst dich von der Schule aus für so eine Art Praktikum bewerben. Bei irgendeinem Betrieb oder sowas. Ja, okay, also als was bewirbst du dich denn überhaupt? Als Praktikant oder was? Als Praktikant oder? Also ich gehe mal davon aus, als Praktikant. Ganz ehrlich, Bewerbungsgespräch als Praktikant. Du solltest dich interessieren dafür, ja. Du kannst durchaus auch ein paar Fragen zur Firma stellen, warum nicht? Ich glaube, am wichtigsten als eine Stelle am Praktikant ist, dass man irgendwie Interesse an dem Beruf zeigt, ja. Ansonsten, von einem Praktikant erwartet keiner, dass er super krasse Vorkenntnisse hat. Ehrlich gesagt erwartet man beim Praktikant eigentlich überhaupt nichts an Vorkenntnissen. Wenn du irgendwas hast, kannst du das denen ruhig aufs Brot schmieren. Ich weiß ja nicht, wie du dich auskennst. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie man sich als Praktikant gescheit bewirbt. Chat, habt ihr irgendwelche Tipps? Ich habe da wenig Ahnung. Wann installierst du eigentlich wieder eine cute Ubuntu VM? Oh, nee. Die habe ich doch eh nie benutzt. Nee, kein Stream. Bei der Ausbildung zum Fisi hast du da viel Hardware beim PC dran gearbeitet. Ja, wobei nicht wirklich Hardware beim PC, das kann man so nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich da viel Festplatten eingebaut oder irgendwelche Desktop-PCs aufgebaut. Aber ja, ich habe in der Ausbildung tatsächlich sehr viel mit Hardware gemacht. Allerdings mit Enterprise Business Server Hardware. Ich war täglich in unterschiedlichsten Rechenzentren in Frankfurt unterwegs. Ich habe Server eingebaut, ich habe Server verkabelt. Ich habe im Zweifelsfall, wenn meine Netzteile, Lüfter kaputt waren, neue bestellt, neue zuschicken lassen, rübergetragen, eingebaut. Storage-Sachen angeschlossen und solche Geschichten. Also aus der Zeit, also zu dem damaligen Zeitpunkt, konnte ich dir sagen, wenn ich morgens durch dunkle Rechenzentrum gelaufen bin, die Story habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin morgens immer durch die Rechenzentren bei uns gelaufen und habe geguckt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe das sogar freiwillig gemacht, weil ich meistens der Erste war oder einer der Ersten, die auf der Arbeit gewesen sind. Und also nichts mit PC-Hardware. Naja, PC-Hardware und Server-Hardware ist doch jetzt nicht so. Das macht doch keinen Unterschied. Ich meine, klar, die Form ist ein bisschen anders, aber ansonsten. So, und ich war immer als Erstes da und da habe ich freiwillig gesagt, ich mache einfach Rundgang in jedem unserer Rechenzentren. Das klingt jetzt mehr, als es waren 3 Stück, ja. eins im Keller, noch eins im Keller und eins im, das achten Stock oder sowas. So, und ich konnte euch damals sagen, ich bin ja immer im Dunkeln, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin ja immer im Dunkeln durch die Rechenzentren gelaufen morgens. Also ich habe nie die Lichter angemacht da drinnen, weil ich finde, das hat irgendwie so eine nette Stimmung gehabt, im dunklen Rechenzentrum rumzulaufen. Wahrscheinlich ist das gegen jegliche Arbeitsschutzvorschriften gewesen oder sowas. Da musstest du wahrscheinlich, durftest du nur bei Licht laufen und sowas. Wobei ich habe da eine Sache gelernt beim Provider noch. Manchmal sind so Arbeitsschutzbestimmungen und Vorgaben gar nicht so schlecht, weil ich war mal dabei, da ist einem ein DL380, vollbeladener HP DL380 Server aus so Tragehöhe auf den Fuß gefallen. Das sind solche Kisten. Ja, sowas hier. So ein Ding. Und wenn ihr so ein Ding voll beladen, so aus normaler Höhe, wo du es trägst, runter auf den Fuß fällt, du hast keine Sicherheitsschuhe an, Leute, ich kann euch sagen, dem sein Fuß, der ist dran gewesen noch und das ist auch wieder geheilt, aber der konnte 2 Wochen nicht laufen. Ich meine, was wird so ein Ding, Chat, was meint ihr, ich weiß es jetzt wirklich nicht aus dem Kopf genau, was wird so ein Ding voll beladen wiegen? 30 Kilo? Die alten hatten ja auch noch Festplatten. Das hier sind ja noch alles SSDs. Muss man eher Gen 5 oder so gucken. Ja, so ein Ding. Oder Gen 6. So ein Ding hier war das. Genau so ein Teil ist ihm da auf den Fuß gefallen. 30 Kilo? Ich weiß nicht. Würde ich jetzt mal raten. Ja. Naja, zumindest... Ich bin immer im Dunkeln morgens durchs Rechenzentrum gelaufen. Und ich konnte euch damals sagen, ist jetzt wirklich, also ungelogen, ja. Ich konnte euch damals sagen, wenn ich durch, also ich hätte euch sagen können, hätten wir uns damals schon gekannt, welche LED nicht so leuchtet wie gewöhnlich. Und ich meine damit nicht nur Warn-LEDs wie Lüfter ist kaputt auf Orange. Ja, also ich war da so oft morgens, ich habe mir das alles genau angeguckt. Ich konnte euch wirklich sagen, wenn irgendwie an der Stelle ein neues System eingebaut wurde, habe ich sofort gesehen, da steht irgendwas anderes drin. Und die Rechenzentren waren jetzt nicht mega groß, aber auch nicht total klein. Also die waren so, ja, mittel. Also das waren, also das Größte morgens, wo ich durch bin, das war, lass mal überlegen. Ich überlege gerade, wie viele Racks das waren. So 40 oder so. Na, 50? Mit der anderen. So 50 Racks vielleicht? Das war das Größte, wo ich morgens durch bin. Die anderen 2 waren kleiner. Das andere hatte irgendwie 20, 30 Racks. Und das andere war Mini. Das hatte 3 Stück oder so. Und ich konnte euch wirklich sagen, bei dem Großen, wo irgendwelche Lampen unterschiedlich sind zum Tag vorher. Also so gut kannte ich mich bei uns im Rechenzentrum aus. Und ich konnte euch auch sagen, ob es normal war, dass die Lüfter in dieser Ecke so laut waren oder nicht. Ja, also da wusste ich zu dem Zeitpunkt, wusste ich wirklich gut über unsere Infrastruktur Bescheid. Das war halt noch Turnschuh-Admin. Ich war damals auch noch dünner, also noch dünner als na, vielleicht ein bisschen dünner als jetzt. Ich habe ja ordentlich abgenommen. Vielleicht noch ein bisschen dünner als jetzt, weil der Felix und ich, wir waren die einzigen 2, die sie immer in die engen Technikräume in den Etagenverteilern geschickt haben, weil wir die einzigen 2 waren, die noch jung genug und dünn genug waren, um uns an allen Switchen und Kabeln vorbei zu krabbeln mit eingezogenem Bauch, ohne dass wir die halben Kabel aus der Patchwand rausreißen. Sehr agil, ja. Ans Trinken erinnern, Porgu, mach ich. Ja, ist auch so. Das, was heißt unfairer Vergleich? Es ging nicht darum, das irgendwie fair oder unfair zu machen, sondern einfach nur, dass es eben so ist, dass das 16-Bit 2D-Grafik für mich viel besser gealtert ist. Und das würdest du jetzt ja auch so bestätigen, ja? wie die ersten 3D-Games oder wie lange Zeit 3D-Games. Ich meine ernsthaft, wir müssen uns nicht PS1 3D-Grafik angucken. Wir können uns auch durchaus 3D-Grafik angucken zu Zeiten von Half-Life 1 oder sowas. Guckt euch heute mal Half-Life 1 an. Das sieht ugly as fuck aus. Oder guckt euch das erste Unreal an. Man war von Unreal 1 damals zwar extrem begeistert. Und ich finde ganz ehrlich, so gerade so die Außenlevel und so, die kann man sich heute tatsächlich auch noch halbwegs angucken. Aber die 3D-Models und sowas, das ist schon aus heutiger Sicht also sehr, sehr, sehr low-res quasi. Ziemlich. Ich meine, guckt euch das mal an. Sowas kannst du heute als kein mehr als 3D-Model verkaufen. Also du warst damals ultra beeindruckt von Unreal 1. Wirklich gut gealtert ist es auch nicht. Ich würde sagen, wirklich, wirklich annehmbar gealtert sind 3D-Spiele erst so ab. Ab. Wii und. Also ein bisschen GameCube, bisschen Wii und erst ab Xbox 360 so richtig, dann ansonsten davor sieht vieles schon echt abartig aus. Das einzig Gute, es gibt ein paar Ausnahmen, genau, wollte ich auch gerade sagen, es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Wind Waker, also jetzt vom GameCube, ist mega gut gealtert durch den Look. Sachen wie Warcraft 3 sind auch mega gut gealtert durch den Look. Ich finde auch, dass so Sachen wie Diablo 2 ganz gut gealtert sind. Oder gut, Diablo 2 ist ja nicht wirklich 3D. Aber es gibt ein paar Ausnahmen, die gut gealtert sind. Was aber auch hauptsächlich am Style der Games liegt. Spiele, die zu ihrer Release-Zeit möglichst realistisch sein wollten, sind meistens relativ schlecht gealtert. Ich meine, ich war sehr beeindruckt vom ersten Far Cry. Und ich denke mal, Far Cry 1 ist tatsächlich eines der Games, die noch ganz passabel gealtert sind für ihr Release-Datum. Aber trotzdem, an vielen Stellen, denke ich, wird man auch heute denken, wenn man sich... Ich meine, das sieht vollkommen in Ordnung aus, ja. Aber an vielen Stellen wird man sich auch angucken, gerade die Models und sowas, wenn man sich Far Cry 1 anguckt, wird man sich auch denken, ne. Man merkt ihm das Alter an. Und das ist halt 2004. Das ist so die Zeit, ab der 3D-Spiele, die auf Realismus gemacht haben, halbwegs spielbar sind heute noch. Crysis 1 ist neuer und sieht gut aus. Und Sachen davor müssen halt wirklich den passenden Style haben. Half-Life 2 ist auch richtig, richtig gut gealtert. Ja, das stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, gerade aus den 3D-Anfangsjahren ist vieles nicht wirklich gut gealtert. Und ich mag 16-Bit-Pixel-Grafik einfach. Also ich würde sagen, von so RPGs dürfte auf dem Super Nintendo Chrono Trigger und Final Fantasy VI wirklich eines der hübschesten Games gewesen sein. So JRPG-mäßig. Die sind beide wirklich Pogu. Also sowohl vom Game her als auch von der Optik. Also viel mehr konntest du aus dem Super Nintendo nicht rausholen. Es gab dann irgendwann, gab es noch Tales of Phantasia. Das kam aber, glaube ich, in Europa nie raus. Das hatte so einen Spezialchip drauf, dass sie sogar einen Intro-Song, so einen Anime-Intro-Song in einem Super Nintendo-Spiel einbauen konnten. Das hat man bis zur damaligen Zeit auch nicht gesehen. Ja. Na, Morrowind finde ich ist nicht wirklich gut gealtert. Also, mit Mods vielleicht, aber im Original. Ich weiß nicht. Es ist schon. Semi-gut gealtert vielleicht. Oblivion geht dann schon voll klar, ja. Hatte die EMC-Hardware in einem alten Job? Ja, hatten wir. Hatten wir. Ja, ich hab viele Tickets aufgemacht, damals bei IBM, und hab gesagt, hier, wir brauchen neues Netzteil, neuen Lüfter, neue Festplatte, was auch immer. Und dann braucht man bei IBM, Leute, wenn ihr jemals bei IBM ein Ticket aufmacht, ganz wichtig, denkt dran, die Fru-Nummer. Ohne Fru-Nummer geht nix. Das ist so die Inventarnummer bei IBM. Wenn ihr keine Fru-Nummer habt, IBM Fru, genau, die steht da hier irgendwie drauf, gibt's bei IBM nix. Fru-Nummer ist das Allerwichtigste. Moin Christian. Ja, Fisis machen sehr viele verschiedene Sachen. Mainzer Landstraße 155? Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber auf jeden Fall nicht weit weg von der Mainzer Landstraße. Sind das ist eine interessante Frage. Sind hochverfügbare Server viel komplexer als normale Server im Webhosting? Also, Server sind nicht das, was hochverfügbar. Kleierstraße war ich auch schon. In der Kleierstraße war ich drin, aber da bin ich. Die Kleierstraße hatte ich. Das ist größer gewesen in der Kleierstraße, das Rechenzentrum. Aber das ist nicht Teil dieser drei Rechenzentren, die ich meine, wo ich täglich einen Rundgang gemacht habe. Kleierstraße war ich auch öfters drin und. In der Kleierstraße haben wir die Decke unseres Storages verkratzt, weil der Aufzug zu klein war. Und die Leute, die das gefahren haben, trotz Quietschen das Storage aus dem Fahrstuhl rausgepresst haben. Da ist dann auch das Plastik abgesplittert oben vom Storage und sowas. Ja, ja. Aber gut, ich meine, das Storage hat es überlebt, auch mit verkratztem Deckel. Ja, also, es sind ja meistens nicht die Server, die hochverfügbar sind, sondern die Anwendungen auf dem, die du auf dem Server laufen lässt. Die musst du hochverfügbar machen. Und ja, in der Regel kann man sagen, sind hochverfügbare Services deutlich komplexer als ein Single-Node-Service. Und wenn du es nicht gescheit machst und wenn du nicht aufpasst, kann es sogar sein, dass du durch die Hochverfügbarkeit weniger Verfügbarkeit hättest als bei einem Single-Node-System. Weil wenn du es nicht gescheit machst und du quasi Ausfälle hast durch deine Hochverfügbarkeitskonstruktion, ist natürlich auch doof. Du musst gescheit machen, du musst wissen, was du machst. Was in der Regel heißt, bei einem Cluster eigentlich immer drei Nodes. Zwei Nodes machen nur Probleme bei Hochverfügbarkeit. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Wisst ihr, was das größte Problem ist, wenn du nicht drei Cluster-Nodes hast, die ordentlich netzwerktechnisch angebunden sind? Chat, wer ist vom Fach und oder macht lernt Fisi oder sonst was? Was ist das größte Problem, wenn du einen Cluster baust mit nur zwei Nodes? Oder der häufigste Fehler, den du hast? Split Brain, genau. Ja, so sieht's aus. Das heißt, ja, ihr geht alle in die gleiche Richtung, Chat. Ich bin zufrieden mit euch. Five-Header, Chat. Ja, also es geht alles in die richtige Richtung. Das Problem ist, wenn du einen 2-Node-Cluster hast und es ruckelt netzwerktechnisch irgendwas oder es ist davor irgendwas kaputt, wie auch immer, ja, dass dann beide Knoten relativ schnell denken, der andere ist kaputt und sie müssen jetzt Master sein, was dann dazu führt, dass wenn du beispielsweise IPs hast, die schwenken von einem auf den anderen Node, dass du auf einmal zwei Master-Knoten hast, die beide denken, wir sind aktiv, weil der andere ja weg ist und solche Geschichten. Also das führt öfters, als man denkt, zu Problemen. Das heißt, wenn man einen Cluster macht, dann müssen es drei Nodes sein und die ganzen müssen netzwerktechnisch auch so miteinander verbunden sein, dass ein Netzwerkruckler in an irgendeiner Stelle nicht dazu führt, dass die Nodes sich alle auf einmal nicht mehr untereinander sehen. Also am besten noch irgendeine extra Interconnect-Verbindung oder sonstige Geschichten. Das ist gar nicht so einfach. Also Services, also Cluster-Services aufzubauen, ist viel, viel komplexer als ein Single-Node-Betrieb. Und schlecht gemacht ist ein High-Availability-Cluster auch oftmals weniger verfügbar als eine fette Single-Node-Kiste. Also da braucht man wirklich Leute, die wissen, was sie machen und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl da rangehen. Oder man kauft sich das as a Service fix und fertig und bezahlt Geld dafür. Kannst du sowas auf dem Arm tragen, klar. Felix und ich, wir haben ganze Plate Center und 30.000 Euro teure Load Balancer auf dem Bollerwagen durch Frankfurt gefahren. Muss ich mal überlegen. Wir hatten so einen komischen RZ-Bollerwagen und hatten da irgendwie 20.000, 30.000 Euro teure Loadbalancer gestapelt, die immer teilweise fast runtergerutscht sind und sowas. Warum die uns mit damals... keine Ahnung. Wenn so ein Ding runtergefallen wäre, wäre halt einfach mal ein Auto wie ein Auto vernichtet quasi. Ja, so extrem war es nicht, dass ich die Blinkrate morgens von einem Server wusste. Aber, also wenn es ganz ausgefallen war, schon. So nach dem Motto, normalerweise blinkt es regelmäßig und jetzt blinkt es irgendwie gar nicht mehr oder ganz an. Schon, aber so den Intervall der Blinkrate, das hätte ich dir nicht sagen können. Ja, das war Turnschuh-Monitoring noch. Könntest du mir sagen, wenn ich dir mein Problem bei meinem Notebook sagen würde, was die Ursachen... Nee, Remote zu diagnostizieren ist meistens nicht gescheit möglich. Ich meine, du kannst mal in Chat schreiben, vielleicht sind die Leute hier so high IQ, was wir ja wissen, dass sie sind, ob die irgendeine Idee dazu haben, aber ich fürchte, Remote-Diagnose kannst du knicken. Ja. Das stimmt, Warcraft 3 ist gut gealtert. Das erste Anno, die sind auch ganz brauchbar gealtert. Ja. Ich habe eine NVMe-SSD drin als Main-Platte. Das klingt ganz nach IBM. Das ist wirklich IBM, also die IBM-Webseite ist auch so eklig. Guckt euch mal diese Webseiten an. Alter, boah. Alter, die IBM-Webseiten, Mann. Das ist so abartig. Oh
my God. No, God! No, God, please, no! No!
Und das ist schon die bisschen neuere. Die alten waren noch schlimmer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Das ist doch G-Bait, oder? Wie wär's mit einem CSGO-Kistenstream wie bei Monte? Kannst du dir die Schlüssel steuerlich absetzen lassen? Alter, ich mach weder CSGO noch mache ich irgendwelche Glücksspiel-Streams. Und ob ich die Sachen steuerlich absetzen kann oder nicht, ich würde ja tatsächlich sogar unterm Strich noch Minus machen, weil ich... Und ich hab noch nicht mal was von. Ja, die Logik verstehe ich auch nicht so ganz an dem Satz. Aber das ist eindeutig G-Bait-Ersatz. Aber trotzdem. Vor allem. Stellt euch mal vor, Max als Casino-Streamer oder Skin-Glücksspiel-Streamer, Alter. Nee, im Leben nicht. Oh, ich bin müde, Leute. Gleich Bedtime angesagt. Welche Größe Moment. Meinst du das Steam Deck oder das Stream Deck? Du meinst das Stream Deck wahrscheinlich. Ich habe kein Stream Deck. Kein Stream Deck. Ich hab ein selbstgebautes Stream Deck.
Wonka W.
Selbstgebautes Stream Deck. Was ich auch vor Jahren mal gebaut habe und dann nie wieder was dran geändert habe, aber es funktioniert halt. Es geht halt einfach. Hast du eigentlich schon mal eine Call of Duty Tierlist gemacht? Ja. Habe ich. Ja. Habe ich. Ziemlich sicher habe ich das schon gemacht. Bin ich jetzt aber spontan zu unkreativ für. Aber ihr kennt mich, wahrscheinlich ist COD 4 und Black Ops 1 ganz oben. Stream Deck Champ Rewrite in Rust. Im Leben. Also die Software ist ja nicht mal ansatzweise fertig, aber in Rust rewriten will ich mich irgendwie besonders quälen. Vim only Rust, genau. Cheesy Pro, danke schön für den Sub. 21 Monate, das ist ja extremely poggers.
Nice.
Das war jetzt auch ein bisschen verspätet, oder? Oder kann das sein, dass der gar keine Subscriptions mehr anzeigt? Doomswap, danke für den Sub. Der zeigt keine Subscriptions mehr an. Wie hast du dein Stream Deck entwickelt? Nein, das ist ja kein Stream Deck. Das ist ja ein Webinterface, mit dem man Bilder overlayen kann und paar Sounds abspielen kann. Das ist, glaube ich, noch eine .NET Framework 4.8 Anwendung mit Vue.js 1 oder sowas. Das ist uralt. Das ist schon 5 Jahre alt oder so. Guck mal, eine der ersten Bilder war noch die alte Katz. Es läuft, ja. Und es läuft, es hat auch die Migration auf Windows 10 und Windows 11 ohne Probleme überstanden. Und ich glaube, man musste gar nichts dafür anpassen. Es ging einfach. It just works. Gachi Roll. Welche Library benutzt du für das Overlay? Also, Wenn ich mich recht entsinne, ist das hier eine Vue.js-Anwendung? Ja, sieht sehr nach Vue.js aus, ne? Okay, alles klar. Vue.js. Mit Signal A als Messaging. Sieht man da die Vue.js-Version? Bis 2018. Schon eine Vue-2-Anwendung. Immerhin. Also das Frontend ist Vue.js 2, das Backend ist ASP.NET Core schon. Allerdings, es ist eine .NET Framework 4.8 Anwendung. Und das Overlay-Fenster, was man hier jetzt nicht sieht, also sprich, das, was hier diese Overlays, man sieht es hier so ein bisschen, mit dem man die Overlays malen kann, das ist eine WPF-Anwendung. Das ist eine WPF-Anwendung. Man sieht es hier teilweise noch, wie das. Guckt mal hier unten hin. Guckt mal hier unten hin, wenn ich es minimiere. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man das... Ja doch, manchmal erkennt man es unten ein bisschen, ne? Beim Fenster minimieren sieht man manchmal noch unten ganz kurz das Ding reinblitzen. Dymo Connect. Ja, übelste Drecksoftware, aber gut, muss mein Drucker irgendwie ansteuern. Signal A, das ist quasi sowas wie Websockets. Das ist Websockets. Nur Microsoft-Style Websockets. Ja. Gibt es für den Dymo auch? Das Problem ist, ich brauche halt irgendwas, um Labels zu designen und Labels zu machen. Da ist die Software ganz okay für. Aber an sich ist es ziemlicher Müll. Oh, ich bin müde, ey. Das gibt's ja gar nicht. Es ist wirklich Sleepke gleich hier angesagt. Noch 10 Minuten. Die taugen alle nichts, Leute. Der Label-Champ war der beste Label-Designer Web-Interface-basiert, oder? Der Label-Champ war einfach meilenweit voraus. Leider ist der Label-Champ nie fertig geworden. Tom, du bist der Top-Geschenkegeber. Was auch immer uns Twitch damit sagen möchte. Aber Pock. Lull, ist das schlecht. Der Label-Champ war viel advanceder, Leute. Kennt überhaupt noch einer den Label-Champ? Der Label-Champ war richtig advanced. Das kann das hier dagegen einpacken. Passt mal auf. Wo ist der Label-Champ? Bei mir im Kopf. Der Label-Champ. Ja. Passt mal auf, wie hyper-advanced der Label-Champ war. Guckt euch das mal an! Ich glaube, da war der Label Champ noch nicht wirklich fertig. Der Label Champ, guck mal hier. Da konnten Text platzieren, Text verschieben, Schriftarten ändern, was da anscheinend noch nicht funktioniert hat. Der Label Champ war richtig gut. Aber ich habe ihn nie fertig gebaut. Der Preis Champ, den gibt's nicht mehr. Preischamp gibt's nicht mehr. Da war mir das Aktualisieren der Crawler zu aufwendig. Noch das alte Weltlayout. Ah ja, gucke mal. Der Stream. Der war ja auch. Okay, der war von. Ja doch, der ist genau ein Jahr her. Das neue Svelte-Kit wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Oh, was ist denn hier los? Real Opponent. Drei Gift-Subs. Dankeschön. Der Sarex hat einen abgekriegt. Pogu. Der hat's verdient. Der Mod-Kit hier immer so schön. Dann hat Semkado und Trockenhorn noch eins abgekriegt. Nice. Huge Subscriptions hier. Real Opponent.
Nice. Nice.
Jetzt müssen die Modges suppen vor allem. Die Modges suppen. Wird reingesubbt. Max, danke für die Subs und übrigens auch, dass du so fleißig weiter am Archiv baust. Weil nicht, dass ihr etwa denkt, das Archiv hätte ich gebaut oder so. Dafür wird es viel zu regelmäßig maintained. Das kann nicht von mir sein. Das hat der Max, also nicht ich, sondern der Sirius Max hat das Archiv gebaut. Das ist ein wahrer agiler Progressman. Und das Archiv ist wirklich äußerst high IQ. Weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, wie high IQ das Archiv ist. Das Archiv hat, wie ihr vielleicht seht, ein Transkript von jedem Stream. Ich weiß nicht, wie ich das aufrufe. Zumindest wenn ich hier suche, ja, zum Beispiel KekW, dann durchsucht er im Text. Passt mal auf hier. Transkript, der durchsucht alles, was ich im Stream gesagt habe. Guck, und ich kann sogar dahin springen. Passt mal auf. KekW? Habt ihr es gehört? KekW? Genau zu dem Moment, wo ich KekW sage. Und das funktioniert per AI-trainierter, GPU-beschleunigter, automatischer Transkripterstellung auf Serverseite. Welche Linux-Distribution, wenn die Firma vorschreibt, dass man Intune braucht? Was ist denn Intune? Intune, Microsoft-Shit, oder? Geht die im Browser? Wenn sie im Browser geht, ist egal, welche Linux-Distribution. Wenn sie nicht im Browser geht, dann wahrscheinlich gar nicht unter Linux. Weil du dann irgendeine offizielle Installation brauchst, die du wahrscheinlich nicht unter Linux kriegst. Weiß nicht, wie das Archiv funktioniert. Tom, dankeschön. 5 gifted subs. Extremely pogger subscriptions. Wem hat der Tom denn Subs gegiftet? Zeig mal her. The Clips. Erinnert mich ein bisschen an eine Java-IDE. Sava Impala. Oskavian, Byte, Kai und Klaus 1305. Streamly Pog. Aber jetzt gut, Leute. Weil. Ich gehe jetzt pennen. Danke für die ganzen Subs. Gifts, für die Bits, für die, was es nicht alles gibt. Und dass ihr hier wart. War sehr spontane Geschichte. Ohne dass ich irgendwas vorbereitet hatte, ohne dass ich mir irgendwas Gedanken gemacht habe. Ich habe einfach einen Stream angemacht. Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden lang geschwätzt. Das, was wir hier am besten können auf Twitch, dafür ist es da. Wir sehen uns im nächsten Stream. Und dann machen wir vielleicht. Nee, dann machen wir erstmal Mate Desktop fertig und KDE. Und dann NeoVim. Alles gut, Leute. Bis dann, macht's gut. CU, Boomer müde, Boomer schlafen. Bad Good Time. See you.